Projektionen, Kinogespräche wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Hallo zusammen, hier ist Sebastian. Bevor es losgeht mit der Episode der Position mit Miriam Gossing und Lina Siegmann über das Unheimliche, The Weird and the Eerie, wie es so schön heißt, ein paar Worte. Alles, was nicht hätte schief gehen dürfen, ist schief gegangen bei diesem Podcast. Es war viel zu heiß, dafür kann keiner was. Trotzdem war es extrem anstrengend natürlich. Der Laptop war kurz vorm Schmelzen und dann hat mein Aufnahmeprogramm meine Audiospur nicht aufgenommen. Da wir aber meinen Ton auf der Audiospur von Lina und Miriam mit aufgenommen haben, ja, müssen wir uns jetzt mit dieser bescheidenen Audioqualität begnügen. Das Gespräch war aber allerdings so interessant, dass wir dachten, das lässt sich so nicht wiederholen, das wollen wir auch so nicht wiederholen. Genau das ist Podcast, genau das ist die Idee der Projektion. Wir entschuldigen uns dafür vielmals und wünschen viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Position, den Kinogesprächen neben der Reihe, neben den Hauptgesprächen. Die Idee der Position, das ist, glaube ich, immer gut am Anfang nochmal zu erwähnen, ist, Gespräche anzureichern, wuchern zu lassen und unterschiedliche Stimmen zu Wort kommen zu lassen. Und heute bin ich ganz glücklich darüber, Miriam Gossing und Lina Siegmann begrüßen zu dürfen, die beide zwischen den Kunstgrenzen arbeiten, zwischen bildender Kunst und Film, zwischen Dokumentarfilm und Experimentalfilm und bei denen nämlich auch das Wuchern der Stimmen und der Räume eine ganz große Rolle spielt. Ich sage erstmal Hallo Miriam und Hallo Lina.
Hi.
Hi.
Danke für die Einladung. Wir freuen uns auf das Gespräch.
Ich freue mich auch total, weil wir ja auch eine persönliche Geschichte haben. Wir kennen uns ja eine Weile, weil ich bei der Film- und Medienstiftung gearbeitet habe. Und da bin ich das erste Mal mit euren Filmen in Berührung gekommen. Weil mir ein Professor von euch euren Film Ocean Hill Drive geschickt hat. Das war das Erste, was ich von euch gesehen habe. Bevor wir aber da einsteigen, will ich gleich nochmal sagen, ihr beide habt ja gerade eine Ausstellung, eine Einzelausstellung im NRW-Forum in Düsseldorf. Die läuft seit dem 11. Juli und geht noch bis zum 13. September. Das werden wir am Ende nochmal erwähnen, damit da auch jeder reingeht. Geht ruhig da rein und guckt euch das an. Aber damit euch die Leute kennenlernen, sprechen wir vielleicht erstmal genau über das, was ich da gesehen habe, über eure Kunst und eure Filme. Die sind ja durchaus besonders. Bevor ich was sage, würde ich mir wünschen, dass ihr, wie würdet ihr denn eure Filme jemand beschreiben, der noch keinen Film von euch gesehen hat?
Ja, das ist immer eine schwierige Frage. Ich merke das auch regelmäßig, dass wenn ich allein schon einen Plot oder so, wie es aus dem Filmgenre üblich ist, einen Pitch erzählen soll über unsere neue Idee, dass mir da recht schnell die Worte fallen, die Worte fehlen, weil man ja auf der narrativen Ebene wir meistens über kollagierte Texte in der Off-Voice erzählen und man nicht unbedingt von einer klassischen Dramaturgie innerhalb unserer Filme sprechen kann, sondern wir meistens mit leeren Räumen konfrontiert sind, durch die sich der Zuschauer in Kombination mit dieser Off-Voice, mit dieser kollektiven Erzählung durch den Film begibt. Mhm. Oder wie würdest du es schreiben, Lina?
Genau, und oft ist es auch so, dass man jetzt gar nicht so genau sagen könnte, es geht jetzt um das oder das, sondern also zum Beispiel in Ocean Hill Drive, das war der Film, den du eben angesprochen hast. Wenn man jetzt sagen würde, worum geht's, dann würde man vielleicht sagen, es geht um Schatten, die in Vorstadthäusern durch eine fehlplatzierte Windturbine entstehen. Aber im Grunde genommen geht es darum dann irgendwie auch wieder nicht. Also es ist oft so, dass wir Sachen eher umkreisen, also dass wir uns eher sozusagen aus verschiedenen Perspektiven Sachen annähern und dann eigentlich auch wieder abweichen und dass das relativ fragmentarisch auch und offen bleibt in der Erzählung, würde ich sagen.
Genau. Die beschriebene Windturbine sieht man ja zum Beispiel eben gar nicht.
Genau.
In Ocean Hill-Drive.
Ich finde das interessant, wie ihr antwortet, dass ihr sagt, es ist so schwierig, eure Filme zu beschreiben und dabei sofort auf so Standardbegriffe wie Dramaturgie zurückgreift und Narration. Es scheint ja schon super stark zu sein, der Drang oder die Forderung, immer narrativ zu nennen, wenn man über Filme spricht. Gerade auch in Deutschland, wo man Filme eben finanziert bekommen muss und Filme auch Redaktionen vorstellen muss. Weil man könnte ja wirklich einfach sagen, eure Filme sind Tiefenschürfungen von Räumen. Ihr nähert euch, ich glaube, das hast du mal gesagt, Miriam, dass ihr euch vor allem für Oberflächen interessiert. Das stimmt und stimmt ja gleichzeitig auch wieder nicht, weil ihr die Oberflächen ja vertieft. Also ihr haltet so lange drauf, bis eine seltsame Zwischenwelt entsteht, etwas, das da ist und gleichzeitig außerweltlich ist. Gerade bei Ocean Hill Drive, wo man ja eigentlich im Kern wirklich sagen kann, es ist ein Film über eine Stadt, die von komischen, pulsierten Schatten geplagt wird. Und gleichzeitig ist es eine konstruierte Person, die eine Geschichte erzählt, eine zusammengesetzte Erinnerung. Weil, das habt ihr ja angedeutet, all eure Off-Texte aus Interviews kollagiert werden. In Souvenir, ein Film, 20 Minuten Kurzfilm von 2019, habt ihr ja so ein Ferry-Ship, so eine ein Kreuzfahrtschiff, das 36 Stunden-Tour immer fährt, von innen in Art Stillleben aufgenommen und dann mit Voice-Overn von oder mit Interviews von Witwen von Seefahrern überzogen. Aber es wird ja immer nur von einer Person, also von einer Stimme, von einer Sprecherin gesprochen. Was ist die Idee dahinter, verschiedene Stimmen in einer Stimme zusammenlaufen zu lassen?
Ja, also es geht in unseren Filmen oft auch oder fast eigentlich immer auch um die Frage, was ist echt, was ist authentisch, was ist vielleicht eine Konstruktion und so dieses Verhältnis auch zwischen Realität und Fiktion. Und wir finden das eigentlich ganz reizvoll oder wir haben so mit der Zeit auch irgendwie selber für uns herausgefunden, warum wir das so machen. Also da spielen häufig auch so in den Figuren und wie die so angelegt sind oder wie die Filme anfangen, das ist oft, sind das auch Figuren oder Charaktere, die man so aus diesen Hollywood-Filmen kennt. Also auch relativ stereotyp in der Tonlage und so weiter. So dass wir eigentlich sozusagen am Anfang in das einsteigen, was man eigentlich als Zuschauer vorher schon kennt. Also so eine Narration, wo man sich erstmal wohl drin fühlt und die einem bekannt erscheint. Und im Verlauf des Films weichen wir dann davon ab. Also es gibt dann ganz viele Lücken. Dann gibt es Abteile, wo es eigentlich nur Bild gibt, wo man Landschaft sieht. Und so dass der Zuschauer eigentlich das versucht zusammenzusetzen, aber eigentlich auch nicht wirklich mit Informationen jetzt zugetextet wird und sich eigentlich im Verlauf das Blatt nochmal so ein bisschen wendet. Also dass man eigentlich von so einer Vertrautheit, die abweicht und irgendwas stimmt dann nicht. Und man kann aber auch gar nicht so genau sagen, was das jetzt ist, was nicht so genau stimmt. Und deswegen, da ist man ja eigentlich dann schnell auch beim Unheimlichen. Ne?
Ja, und was ich sagen würde dazu ist auf jeden Fall auch ein Punkt, der für mich auch eine starke Rolle spielt, ist eigentlich die Politisierung des Privaten. Also es ist ja eine der meist bekannten feministischen Slogans auch, aber in unserer Gesellschaft wird uns ja ganz oft weiß gemacht, dass wir ganz alleine schuld sind an etwas oder dass es ein Einzelschicksal ist, wenn jetzt jemand mit sich und der Welt struggelt und diese kollektive Konstruktion, in der man halt so eine Mehrstimmigkeit erschafft, die dann wieder sozusagen zu einer Person zusammengeführt wird, da entsteht halt etwas, wie Lina schon sagt, zwischen Dokumentarischem, also alles, was gesagt wird, ist ja quasi echt. Also ist tatsächlich sozusagen wortwörtlich so aufgenommen. Dann spricht aber eine fiktive Person all diese scheinbar authentischen Aussagen als geschauspielert ein. Und also ganz genau dafür interessieren wir uns ja, für diese Zwischenräume, die dann entstehen. Mhm. Also zwischen Bild und dem Gesagten, zwischen dem Authentischen und dem Fiktiven. Und wir fragen uns natürlich, wo verlaufen diese Grenzen und sind die überhaupt noch notwendig?
Ihr verweist ja damit auch auf ein Problem der Identität, dass auch unsere Identitäten, das ist ja eine These von einigen Philosophinnen, vielfältig sind oder zusammengesetzt sind aus einer Vielheit. Also ich denke zum Beispiel an Jean-Luc Nocy's Singulär-Plural-Sein, der ja das Einzelne, das immer durch das Viele nur gedacht wird und durch das Plural gedacht wird, am Anfang von seiner Ontologie, von seiner Erklärung der Welt setzt. Mhm. Oder aber Judith Butler, wo ja auch immer der andere mitgedacht wird. Indem ihr das Viele durch das eine sprechen lässt, wird man ja ständig auch darauf zurückgeworfen, dass man selber ganz viele Stimmen in sich trägt. Ja. Ist das auch so ein bisschen die Idee? Also das war immer meine Interpretation oder mein Gefühl bei eurem Film, dass ich mich gefragt habe, wie viele Stimmen sprechen eigentlich in mir, wenn ich Geschichten erzähle oder wenn ich versuche, etwas in eine Narration zu packen? Was ja da versucht wird, das Interview ist ja der Versuch, etwas in eine Narration zu packen.
Mhm. Ja, finde ich total spannend. Also gerade was du sagst, ich weiß gar nicht sozusagen, ob man sagen kann, wie du gerade meinst, das ist jetzt die Idee dahinter. Mhm. Erstmal liegt unseren Film ja, also unseren Film insgesamt auch so ein sehr intuitives Moment zugrunde. Aber natürlich, also die Beschäftigung sozusagen mit der Konstruktion des Selbst oder auch was ja auch tatsächlich gesamtgesellschaftlich so sehr gepredigt wird, du musst dich einfach nur selber finden und es gibt da etwas Stetiges, das scheinbar irgendwie zu erkunden ist, dem wollen wir natürlich was entgegensetzen und sind natürlich der Auffassung, dass, ähnlich wie du es gerade beschrieben hast oder wie es auch Judith Butler beschreibt, dass das Selbst ein Fluides ist und auch in einem stetigen Wandel sich befindet und auch wahnsinnig viele Facetten aufweist und dass wir in jedem Moment sozusagen auch playing a role, also in einer Rolle uns befinden. Und das heißt sozusagen, diese Frage nach dem Authentischen, was ja ganz klassischerweise auch im Dokumentarfilm so ein Habitus ist, hinter die Kulisse schauen wollen, jemand anderen jetzt mal ganz authentisch erwischen bei etwas, was man eigentlich sozusagen sonst so nicht zu sehen kriegt, das erleben wir eigentlich eher als etwas Brutales. Also so, weil wir gar nicht glauben, dass wenn jemand auf der Bühne steht und performt, das weniger authentisch ist, als wenn die Person sich jetzt morgens ein Brot schmiert. Mhm. Und das,
Das passt ja ganz gut, wenn du sagst, es kommt gar nicht so drauf an, ob man das festnageln kann bei euren Filmen, weil sie intuitiv sind. Mhm. Mir scheint das ja wirklich auch so zu sein, dass ihr mit euren Filmen selber so umgeht, dass ihr sie dreht und guckt, was die mit euch machen. Genau. Und dann erst,
ja, das ist lustig, ja.
Erst dann beginnt ihr darüber nachzudenken, mit welchen Konzepten man die Filme danach nochmal beschießen könnte. Das passt insofern ganz gut, weil wir das ja heute so ein bisschen machen wollen. Ihr nennt nämlich der Titel eurer Solo-Exhibition, eurer Ausstellung im NRW-Forum, trägt ja einen Titel eines Buches von Mark Fisher, der sich ja leider 2017 selbst umgebracht hat. Das ist immer, wenn ich dran denke, werde ich traurig, weil ich den sehr, sehr gerne gelesen habe, aber immer natürlich noch lese. Und zwar The Weird and the Eerie. Also The Weird, es ist quasi das, wenn man es übersetzen müsste, das Verrückte, das Gestörte, das Seltsame, das also irgendwie in diesem semantischen Feld meandert das dann rum. Und Eerie ist so ein bisschen schwieriger zu übersetzen, weil man es eigentlich mit dem Unheimlichen übersetzen würde. Mark Fisher aber alles dafür tut, sich genau vom freudschen Unheimlichen erstmal zu distanzieren, zumindest am Anfang seines Textes. Wie, unabhängig davon erstmal, welche Rolle spielt das Unheimliche für euch? Jetzt gar nicht mal so sehr auf eure Filme gedacht, Aber woher kommt das Unheimliche, dass ihr damit auf eure Filme schießt? Und auf eure, natürlich auf eure Fotografien und Installationen auch, aber wir bleiben erstmal bei den Filmen.
Ich würde sagen, das schießt eher auf uns. Umgekehrt. Ja.
Also dieses Verrücken, also ich, Lina und ich haben ja so eine gemeinsam verbrachte deutsche Dorfjugend am Rande des Waldes, in dem Antichrist gedreht wurde. Also so sind wir ja quasi sozialisiert worden und sind dann erst später mit 20 nach Köln gezogen und dieses Gefühl von einer eigentlich sehr schön anzuschauenden Fassade oder perfekten Oberflächen, Gleichheit, den fein gezogenen Gärtenlinien und die waren sozusagen immer sozusagen Teil unseres visuellen Kosmos, also einfach die Art und Weise, wie man sich nach außen darstellt und eben das sozusagen in einem starken Kontrast zu den inneren Realitäten der Menschen, die sich am Rand befinden. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass wir immer schon sozusagen selber stark mit diesem Gefühl des Unheimlichen konfrontiert waren auf unterschiedlichen Ebenen. Also das Unheimliche als etwas, was einem eigentlich wahnsinnig vertraut vorkommt und darin sozusagen ein Moment des Verrückens geschieht und eben nicht sozusagen der große Schockmoment und man sieht jetzt, das ist das Grauen, wie man das vielleicht jetzt aus dem klassischen Horrorfilm kennen würde, wo man dann den Mörder ins Gesicht blickt, sondern eigentlich wie es bei Freud beschrieben wird, das Unheimliche im Heim. Das ist etwas sozusagen, was uns da stark fasziniert hat, auch der Kosmos des Hauses. Die Architektur, das spielt immer noch eine große Rolle, würde ich sagen. Mhm. Wie würdest du es beschreiben, Lina?
Ja, und es ist auch etwas, was sich sozusagen so diesen alltäglichen Konstruktionen irgendwie entzieht oder was irgendwie... Ja, wir haben letztens nochmal drüber gesprochen, dass viele unserer Filme ja auch im Innen eigentlich spielen und dass man nach außen durch Fenster schaut und dass man sozusagen, also wenn man jetzt über so Begriffe wie Natur oder so oder nachdenkt, dass es ja auch oft so Reproduktionen von Natur sind oder von irgendeiner Fremdheit, von irgendeiner Andersartigkeit, in der auch so ein gewisses Sehnsuchtsmotiv ja dann oft auch drinsteckt. Aber das Ganze halt in so einer domestizierten Form oder in so einer überschaubaren, greifbaren Dimension, die irgendwie einem so ein bisschen auch das Gefühl von Kontrolle ja vermitteln soll. Und ich glaube, das Unheimliche ist so ein Moment von Kontrollverlust eigentlich, den wir eigentlich ganz spannend finden. Also einfach sozusagen ein Gefühl, was man nicht greifen kann, was dadurch ja auch eine große Faszination oder auch eine Macht irgendwie hat.
Ich würde gerne noch eins hinzufügen und noch eine Variante oder eine Drehung hinzuschicken. Also auf der einen Seite, Miriam schon gesagt, spielt das Freudsche, das auch Mark Fisher nicht ganz von sich weisen kann, eine große Rolle, dass etwas, was uns heimlich ist, also vertraut, ganz leicht verschoben ist und uns deswegen irritiert. Mhm. Und uns dann ein seltsames Gefühl gibt, was weniger mit Horror erstmal zu tun hat, sondern mit einer Irritation, so einem leichten Schauer. Mark Fisher schreibt aber an einer Stelle, und das fand ich irgendwie interessant, weil das so wirklich so perfekt eure Filme nochmal mit der Oberfläche, diese Äußerung von dir hat mich nicht losgelassen, als ich drüber nachgedacht habe. Er schreibt an einer Stelle in der Einleitung, dass diese beiden Begriffe, the eerie and the weird, they allow us to see the inside from the perspective of the outside. Und weniger später schreibt er darüber, dass es nicht nur darum geht, was quasi in dieser Verschiebung vom Heimlichen, vom Vertrauten zum Unvertrauten, vom Heimlichen zum Unheimlichen aufscheint, sondern was darüber hinausgeht. Und er benutzt ein ganz interessantes Beispiel. Er spricht von kapitalistischen Systemen, von der Struktur des Kapitalismus als the most eerie system, das nämlich hinter der Oberfläche eigentlich eine Leere hat und man sich wundert, wie es trotzdem so wirksam sein kann. Mhm. Und wenn ich an vor allem an Souvenir denke, dann liegt das irgendwie, also dann passt das so gut, weil ihr ja dort auch auf eine seltsame Konstruktion aufmerksam werdet, ein Schiff, das wie aus der Zeit gefallen ist, das in dem sich mehrere Zeiten durchkreuzen, das ist ja komisch zusammengesetzt, sieht total großartig aus und trotzdem hat es was Seltsames, was Weirdes und eine Leere, Fragezeichen, ist das etwas, was man dann auffindet, wenn man diese Oberfläche lange genug mit Filmmaterial unter Beschuss nimmt? Mm. Also nicht eine Leere, die enttäuscht, sondern dass man das so, auch so ein faszinierendes Moment, dass das Ganze eigentlich von nichts zusammengehalten wird und trotzdem zusammenhält.
Dass sich nicht zu Hause fühlen in der Welt, hatten wir heute, da muss ich dran denken. Mhm. Also das Interessante an diesem Kreuzfahrtschiff bei Souvenir ist ja auch, dass es eben nur der scheinbare Anblick eines Kreuzfahrtschiffes ist. Eigentlich handelt es sich um eine Fähre, die einfach nur zwischen den Niederlanden und England und zwischen Kiel und Oslo hin und her fährt und die quasi eine Repräsentation von einem Luxuskreuzfahrt ist, eine Kopie sozusagen, eine billige, die in einer gewissen Weise Elemente wild durchmischt, also von 80er Jahre Neonröhren bis irgendwie 60er Jahre Shining-Teppichen ist halt alles vorzufinden und was wir damit erschaffen, ist ja auch in der Art und Weise, wie wir sozusagen diesen Raum montieren als ein sich ständig im Transit befindlicher Raum, der sich ständig ohne Ziel dieses klassische Moment auch der Fähre innerhalb der Räume wird der auf die Art und Weise, wie der Raum sozusagen angeordnet ist, glaube ich, wird er unheimlich. Mhm. Dadurch, dass wie kann man es beschreiben? Der filmische Raum an sich scheint nichts zuordnenbar. Weißt du, was ich meine, Lina?
Ich glaube schon, ja. Also Leere, weiß ich, würde ich jetzt vielleicht eher so eine Art von, also dieses ganze Schiff ist ja absolut darauf gebaut, bestimmte Sehnsüchte irgendwie zu befriedigen. Und ich glaube, in dem Moment, wo man dann da ist und wo man dann mit diesen barocken Bildern konfrontiert ist, mit dieser ganzen Musical-Inszenierung oder so, erhofft man sich ja sozusagen die Einlösung eines bestimmten Gefühls, was sich aber vielleicht dann doch nicht so richtig einlöst. Und das ist so, glaube ich, so ein bisschen dieser Moment von Enttäuschung oder so. Aber gleichzeitig würde ich das auch vielleicht gar nicht so werten, weil das tatsächlich, es hat ja auch, also für uns als Filmemacher ist ja gerade das so ein bisschen interessant, also auch so dieser Kippmoment, ne? Also so diese B-Musical-artigen Darstellungen, die haben ja auch gerade dadurch, dass es eben so ein bisschen an dem vorbeischlittert, worauf es eigentlich abzielt, dadurch bekommt es ja so aus unserer Sicht vielleicht auch nochmal eine ganz andere Größe.
Schönheit, ja.
Jetzt kann man ja sagen, dass ihr einerseits mit einer sehr, sehr reduzierten Montage arbeitet, indem ihr ja filmisches Stillleben baut. Ganz viel ist ja sehr unbewegt und sehr klar kadriert. Ihr arbeitet ja mit sehr klaren Bildern. Ihr arbeitet auch mit Filmmaterial, nicht digital, das ist sicher sehr wichtig, damit es nicht aussieht wie ein Musikvideo oder ein Werbefilm. Und gleichzeitig montiert ihr ganz viel. Mhm. Wir haben schon drüber gesprochen. Aber ich glaube, durch den Begriff der Montage wird nochmal deutlich, wie besonders das ist. Auch vor allem in der deutschen Experimentalfilmlandschaft und der Dokumentarfilmlandschaft. Weil ich ja dazu neigen würde, euch ja auch wirklich zum Dokumentarfilm zuzuordnen. Mhm. Weil ich diese Authentizität auch nicht, glaube ich, finde die Idee eines fiktiven Dokumentarfilms, der etwas konstruiert, aber dieses Konstruierte dann dokumentiert und guckt, welche Effekte das hat für unsere Gegenwart, genauso dokumentarisch wie genauso oder genauso wenig dokumentarisch wie die Kamera irgendwo aufstellen und scheinbar echte Protagonisten zu filmen. Und das ist ja auch, was ihr offen liegt. Aber die Montage bei euch liegt ja vor allem, indem ihr diese Bilder montiert mit dieser Vielheit, die durch eine Stimme hindurch gesprochen wird, die sich aber interessanterweise eben dann, wie bei der Montage ja üblich, verbindet, sodass man manchmal das Gefühl hat, wenn man so, wir finden auch was Meditatives haben, dass gar keine Stimme mehr spricht, also keine, natürlich eine Stimme, aber kein Mensch, keine Person, sondern die Räume selber anfangen zu sprechen. Und das bekommt dann etwas Geisterhaftes. Ich würde nämlich Mark Fishers Eerie mit gespenstisch übersetzen und weniger auf Freud gehen, sondern etwas, was da war, und insofern dann auch auf ein späteres Buch von Mark Fisher, nämlich also ein späteres Konzept, was er aufgibt, von Derrida, Ontology, zurückgeht, dass da etwas ist, was immer noch uneingelöste Potenziale hat. Also etwas, was in der Vergangenheit vergangen ist, aber immer noch eine virtuelle Zukunft besitzt. Und plötzlich beginnen bei euren Filmen die Räume zu sprechen. Ganz viele Stimmen vereint in einer Stimme. Könnt ihr damit was anfangen mit der Beschreibung? Wenn wir schon dabei sind, eure Filme zu beschießen mit Konzepten.
Also ich kann da viel mit anfangen und auch gerade dieses Being haunted by someone, das trifft für mich eigentlich ziemlich auf den Punkt. Also etwas Verdrängtes kommt wieder an die Oberfläche und vielleicht sozusagen auch in die Architektur oder verschafft sich Raum. Zwischen Raum und dem Gesprochenen bildet sich sozusagen ja wie eine Form neuer Film, also eine Form von neuer Film ja auch im Zuschauer, weil die Erzählung und die Lehre, also in einer gewissen Weise ja dazu auffordern, sich damit reinzudenken. Also da ist immer auch dieser Platz mitgedacht. Die Erzählung ist immer lose. Es sind Bruchstücke sozusagen. Also da ist eigentlich auch eben, ja, vielleicht dieses Moment der Leere dann doch eingeschrieben, um auch eine Form von Teilhabe irgendwie einzulösen. Und was mich total krass bewegt hat bei Mark Fisher, wir sind gar nicht früh sozusagen auf ihn gestoßen. Ich glaube, es war vor ein paar Jahren und die meisten unserer Filme waren bereits existent. Und dann war das wirklich so ein Wow, so ein Moment von Erwachen. Und da ging es bei ihm um den Moment der Schwelle. Ja. Und die Schwelle zwischen Inneren und Äußeren, zwischen Realität und Fiktion, die aber immer sozusagen ausgeht von einer Realität. Nimmt da H.P. Lovecraft als Beispiel. Die markiert so das Unheimliche dadurch, dass es eben nicht wie beispielsweise bei Tolkien eine Fantasy-Welt generiert wird, sondern sich immer etwas Seltsames in der Realität ereignet und sich Inneres und äußere Wahrnehmung ineinander schieben. Man aber nicht sagen kann, ab welchem Moment. Wir machen ja nicht sozusagen, it was just a dream und dann sind jetzt die Protagonisten wieder aufgewacht, sondern wir hinterfragen eigentlich Realität und Wirklichkeit ganz grundlegend.
Wie politisch ist das zu wenden? Also ist das Unheimliche, das ihr ja konstruieren müsst? Also natürlich passiert es schon mal, dass das Gespenstische, das Unheimliche, das Weirde uns auch in der Gegenwart, in unserem Alltäglichen trifft, plötzlich spontan in irgendeine Sache, die sich spontan für uns montiert, etwas, das nicht zusammenpasst, eine Person, die... Ich weiß nicht, ob euch das auch mal so geht, aber es ist immer so ein Witz zwischen mir und einem Freund. Man hatte wieder einen David Lynch-Moment morgens beim Bäcker, dass plötzlich neben einem eine Person steht. Also ich erinnere mich jetzt an eine Frau, die einen so dick aufgetragenen Lippenstift hatte, dass es aussah wie ein Clownsgesicht dabei, lächelte sie aber so freundlich, aber das Freundliche kippte immer um in so was wahnsinnig Unheimliches. Ja. Und man fühlte sich so ein bisschen an Filme von David Lynch erinnert. Das sind ja so Ereignisse, die einen dann irgendwie denken, so, hier passt gerade irgendwas nicht und trotzdem passiert das gerade. Ihr konstruiert, aber ihr legt das ja offen. Also Leute, die auf diese Fähre gehen, könnte ich mir vorstellen, das ist jetzt auch eine Behauptung, würden erstmal, oh, guck dir das mal an, wie toll das hier ist, oh, das ist schön, oh, guck mal. Ja, und dann fahren wir da jetzt und können uns einmal so fühlen, als würden wir eine richtig teure Kreuzfahrt machen. Ihr legt ja dann offen, was da gespeichert sind, was alles in so einem Raum, der eine bestimmte Repräsentation ist, die zusammengesetzt ist, alles für Stimmen hindurchsprechen. Denkt ihr, dass eine Konstruktion von so etwas auch politisch ist? Insofern zieht es natürlich auch auf eure Filme ab. Wie politisch lest ihr eure Filme? Wie sehr sind das Interventionen?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil das natürlich auch, auf den ersten Blick haben wir keine konkret zeitpolitischen Ereignisse in unseren Filmen. Und das ist ja auch für einen Dokumentarfilm eher ungewöhnlich. Und wir geraten oft in so eine Situation, gerade auch so bei Förderanträgen, wo wir dann natürlich aus unserer Sicht sagen, das ist absolut politisch, einfach weil es schon mal per se die Wahrnehmung, unsere tägliche Realität eigentlich befragt. Und aus unserer Sicht ist das, also politischer geht's eigentlich fast gar nicht. Und ich finde halt auch, dass das Unheimliche, wenn man so, ja, wenn man sich auch so Filme, weiß nicht, von Stanley Kubrick, wenn man an Shining oder so denkt, da, es sind ja oft auch Sachen, die sich da so transportieren, was Miri auch schon meinte, so Sachen, die verdrängt wurden, die wiederkehren. Das kann man ja auch auf politische Ereignisse oder so zurückführen. Also der Genozid der indigenen Bevölkerung in den USA, also solche Sachen spielen da ja auch an oder kommen da irgendwie durch. Und insofern würde ich schon sagen, also auch diese Suche nach dem Unheimlichen oder dieses, also das Unheimliche katapultiert einen eigentlich aus dieser Komfortzone, aus dieser vermeintlichen Sicherheit, die ja, also dieses wohlige, sich jetzt mal gemütlich machen auf der Fähre, das ist etwas, was uns am Herzen liegt, sozusagen zu terrorisieren. Das ist auch, wir haben jetzt vorgestern mit jemand gesprochen, der kommt aus der Amerikanistik und der hatte auch einen ganz interessanten Gedanken, also dieser Unterschied zwischen Horror und Terror. Also Horror ist ja sozusagen so ein ausagiertes Moment, wo man so einen ganz bestimmten, eine bestimmte Situation hat oder einen Schreckmoment. Und unsere Filme sind jetzt vielleicht eher so wie so ein terroristischer Akt. Also das ist eigentlich eher so ein leise, subtile, aber doch dauerhafte, ja, der Versuch ist sozusagen, diese ungestörte Linearität von Realität kurz zu durchbrechen. Und das ist eigentlich auch so analog mit dem Flicker in Ocean Hill Drive, also wo man ja auch dadurch, dass dieser Flicker immer wieder auftaucht, wird ja im Grunde genommen die Realität auch für einen kurzen Moment unterbrochen. Und das ist eigentlich, glaube ich, ein Moment, der uns interessiert.
Und wichtig ist vielleicht auch sozusagen, es löst sich nichts ein.
Ja.
Also in dem, zum Beispiel bei Souvenir, da war auch tatsächlich der Ausgangspunkt unsere Auseinandersetzung mit dem Raum, koloniale Seefahrtsgemälde an den Wänden dieser Fähre. Das war eigentlich sozusagen der Moment, der uns gecatcht hat, interessiert hat, okay, wie wird das jetzt sozusagen, also diese ganze Historie von der Seefahrt, dem männlichen Abenteuer, Literatur, Epos, wie wird das jetzt sozusagen hier auf einer Fähre weitererzählt und welche Gefühle soll das evoieren und wer sind eigentlich sozusagen diese Menschen, die stuck sind oder die gar nicht hier diese Reise angetreten haben und welches Gefühl soll jetzt hier nachempfunden werden? Also was ist eigentlich auch sozusagen die Inszenierung der Realität, Inszenierung von Freizeit, Inszenierung von einem Gefühl, die sowieso schon an diesen Orten dann vorhanden ist und diesen Dingen auf die Spur zu gehen und da reinzufühlen und ja, ganz, ganz weit gefächert auch auf eine Suche zu gehen, was dieses Moment auch in einem selber ist, das sich dann veräußert, also dass wir das dann im anderen finden, in der Oberfläche finden, das ist eigentlich etwas, glaube ich, was uns selber antreibt, Filme zu machen.
Ja, das ist eigentlich auch ganz schön, wenn man einen Dokumentarfilm, ne, dieses Blicken, also wer blickt da auf wen und wir versuchen eigentlich, und deswegen ist es auch oft schwierig, gerade im Vorfeld sozusagen zu beschreiben, worum geht's in den Filmen, ne, wenn man die jetzt so pitchen müsste. Das ist eigentlich so, wir haben da ein Gefühl, so eine vage Idee und dann gehen wir eigentlich hin und das Ganze entwickelt sich und wir machen uns eigentlich in dem Moment, wo wir an diesen Orten sind und wir verbringen schon meistens viel Zeit dann auch mit den Menschen oder an den Orten, also wir verbinden uns damit in irgendeiner Art und Weise und spüren dann sozusagen nach, was das ist. Also es ist immer auch so ein Dialog zwischen dem, was man so sucht, was man findet und wie man es dann nachher nochmal anders auch zusammensetzt und deswegen, ja. würde ich halt schon sagen, dass es eher auch so eine Suchbewegung ist.
Ja. Mir scheint es ja ganz treffend zu sein, zu sagen, ihr blickt, um das Zurückblicken zu erblicken. Also ihr schaut so lange auf die Oberfläche, bis sie sich öffnet und zurückblickt in einer ganz, ganz vielfältigen, diversen Art und Weise. Es ist auch ganz witzig, weil ich nämlich bei Souvenir auch an Shining denken musste, weil du Shining gerade erwähnt hast und dass diese Art von Unheimlichkeit, die Kubrick in diesem Film entfaltet, habe ich auch bei eurem Film gehabt. Also das in der Rezeption ganz häufig auf Horrorfilmen oder auf dokumentarischen Horrorfilmen aufgehoben wird, glaube ich, kommt nicht von ungefähr. Spannend aber in Bezug auf die Frage nach dem Politischen ist diese, das hast du gerade gesagt, Lena, die Auflösung des Temporalen oder des Zeitlichen, also der Kausalität. Ja. Also eure Filme sind ja sprengen sich ja heraus, fast so wie Benjamin in seinen historischen Thesen, seinen geschichtsphilosophischen Thesen macht, dass der Revolutionär muss einen Moment in der Geschichte da andocken und ihn herausspringen aus der bisherigen Erzählung und aus der kausalen Geschichte. Mhm. Gerade in dem Bezug auf die kolonialen Bilder, was da aufgespeichert ist, was da für unrealisierte Geschichten sind, diese Dynamiken aufzugreifen, aufzunehmen, diese Stimmen wieder zum Sprechen zu bringen, durch die anderen Stimmen hindurch. Es ist ja nicht so, als würde dort immer explizit darauf Bezug genommen, aber es schwingt ständig mit in diesen Echokammern, die er durch diese Montage aufbaut. Und ist das nicht etwas, um vom Film mal wegzukommen, etwas, was derzeit massivst politisch ist, wenn wir diese stillgestellte Zeit betrachten, in der wir stehen. Diese Wut, die sich entfaltet, über die man jetzt sehr unterschiedlich diskutieren kann und auch über Identity Politics und diese Geschichten kann man ja theoretisch auch von sehr unterschiedlichen Positionen drauf blicken. Mhm. Darüber will ich jetzt gar nicht sprechen, aber diese Wut, die dort zum Ausdruck kommt, die nachvollziehbar ist für ganz viele von uns, diese Wut von Black Lives Matters, aber auch diese Wut von Friday for Futures, vor Leuten, die irgendwie die Furcht haben, dass uns der Planet unterm Arsch zusammenbricht. Und es interessiert keinen, weil alles irgendwie in so einem bewegten Stillstand weitergeht. Ist dann das Unheimliche nicht so ein Moment des Verrückens, dass wieder eine neue Zeitlichkeit überhaupt aufgebrochen wird? Also wäre es eine Möglichkeit, dort mehr und mehr und mehr Narrative zu stricken, die diese stillgestellte Gegenwart unheimlich werden lassen müssten?
Also tatsächlich haben wir persönlich das Gefühl, dass jegliche Form von Wandel, also Wandel, Transformation, nicht mehr so gemacht werden sollte, wie es oft gemacht wurde in der Geschichte, und zwar mit Frontalunterricht, mit dem Zeigefinger, mit Schuldbegriffen, mit Good and Bad. Also wir sind eigentlich der festen Überzeugung, dass man diese binären Systeme und diese Dichotomien irgendwie aufbrechen muss, und das funktioniert eben nicht mit der so oft von einem eingeforderten klaren Position. Mhm. Das ist ein ganz interessanter Widerspruch, weil gleichzeitig muss ja sozusagen etwas, was Wandel anregt und Veränderung anregt, in jedem selber sozusagen diesen transformativen Prozess starten. Und der funktioniert eben meistens nicht, wenn jemand einem sagt, was man jetzt zu tun oder zu denken hat. Und unsere Filme wollen eigentlich versuchen, zum Denken anzuregen und mit auf die Suche zu gehen, aber keine Antwort selber geben und nicht sagen so, also heiraten ist scheiße, guck dir mal die Hochzeitskapellen an, oder amerikanische Suburbs, die Leute sind alle total desperate and of Valium, sondern es geht eigentlich eher sozusagen um ein gemeinsames Erfahren von Realität auf eine unterschiedliche Art und Weise, auch auf eine magische Art und Weise, irgendwie Dingen und Objekten und Orten Bedeutung zu verleihen wieder, die ja, was Evelina schon sagt, anders wahrzunehmen. Und für mich steckt in diesem Unheimlichen durchaus ein politisches Potenzial dadurch. Ja. Und das ist aber eben nicht der Holzhammer, sondern es ist ein Umgang, den ich als respektvoll dem Zuschauer gegenüber empfinde und der eigentlich eine Einladung ist, die du auch genauso gut verweigern kannst. Aber es ist halt nicht die Tür von Kopf geknallt. Oder
ja, und ich glaube auch, was ein ganz wichtiger Moment ist, ist dieser Moment des Ausgesetztseins. Also, dass man eigentlich auch nicht immer sofort sozusagen eine Reaktion oder eine Handlung oder so. Einfach dieser Moment von sich selber jetzt einfach mal diesen Unheimlichen, Ungreifbaren aussetzen und gucken, was dann eigentlich so passiert oder wie man die ganzen Ereignisse vielleicht nochmal anders irgendwie deuten kann und sich, also vielleicht eine komplett andere, also vielleicht auch eine komplett andere Welt sich daraus entwickeln kann. Und diese Narration, die wir haben, wo es jetzt, also Black Lives Matter und also was du eben angesprochen hast in Souvenir, diese kolonialen Erzählungen, die sind ja sowas von durchgehend aus einer einzigen Perspektive und insofern finde ich das schon als äußerst fruchtbar, dass das Unheimliche einfach so diese Gradlinigkeit und diese Klarheit und diese lückenlose Erzählung, die ja ganz, ganz viel sozusagen also außen vor lässt und diese ganz vielen multiplen Dinge, die sich permanent unsichtbar abspielen, außen vor lässt. Und insofern würde ich schon sagen, dass das ein politisches Potenzial hat auch. Ja.
Es ist halt jenseits von Kritik, es ist eher ein Wunsch nach Utopie.
Ja. Also das, was ihr sagt, löst ganz viel mehr aus, weil darüber denke ich einerseits selber ganz viel nach. Also was ist eine Kritik jenseits von Kritik? Nicht mehr zu bewerten. Es ist ganz schwer, aus dem Bewerten herauszukommen, also auch in der Filmkritik, aus der klassischen Bewertung. Mhm. Da ich aber ja wahnsinnig viel von Deleuze komme, denen es ja mehr um Effekte von Dingen geht und um Gegenverwirklichung, was ja ein wunderschöner Begriff ist. Also, dass man sich nicht so sehr darauf aufhängt, war das jetzt falsch, was eine Person gemacht hat, oder was bedeutet das jetzt im Sinne von, können wir es festnageln, sondern eher es im Effekt, in der Kraft, die so ein Momentum hat, als aufzunehmen und es zu seinem eigenen zu machen, es umzuwandeln. Mhm. Also auch Dinge, die erstmal negativ erscheinen, beispielsweise dann progressiv links umzudeuten. Mhm. Und da denke ich auch ganz viel drüber nach und finde das total inspirierend und denke gerade, das ist jetzt ein bisschen aus der Hüfte geschossen, aber das ist ja das Schöne an diesen Gesprächen. Mir kam sogar der Gedanke, dass die Art und Weise, wie unsere Medien, also der Journalismus, unsere Presse, und damit will ich jetzt nicht auf Lügenpresse hinaus, sondern auf was ganz anderes, wie sie einen bestimmten Diskurs konstruiert, der eine Kausalität immer im Hintergrund laufen.
Ja.
Und Authentizität. Also das heißt, die Nachrichten, die wir natürlich nicht alle, aber die wir alle dann halt immer um 8 Uhr gucken, ARD, die Tagesschau, die konstruiert ja eine Narration. Also es wäre absurd zu sagen, dass die, also da bewegt man sich ja schon, wenn man ganz, ganz kritisch ist, immer schon auch in der Grenzzone zwischen einer Geschichte erzählen, einer Fiktion und Fakten, weil erst wenn du Fakten aneinanderhängst und eine Narration daraus baust, werden sie ja nachvollziehbar. Ja. Wäre es da nicht interessant, nur mal so als Gedankenexperiment genau dort mit dem Unheimlichen auch zu operieren, dass man mit anderer Art von Berichterstattung operiert?
Finde ich einen super interessanten Gedanken, ja.
Also wenn wir schon
uns schreibt doch mal ein Konzept. Nee, hört sich spannend an.
Wie meinst du das? Also das,
wie meinst du genau?
Dass man gar nicht mehr auch so den Anspruch daran hegt, dass das jetzt echt so gewesen ist. Oder wie meinst du es?
Nee, man versucht, ich denke jetzt irgendwie die ganze Zeit an Trump. Und man versucht, aus dieser total wirren Figur, die unglaublich impulsiv agiert, hauptsächlich aus den Affekten heraus agiert, immer noch ein kausales Wesen zu formen, anstatt hineinzublicken, um angeblickt zu werden von dieser, ich sag jetzt mal, Leere, die eigentlich hinter diesem Wesen, dieser Bestie steckt, die ja eigentlich ein Produkt des Kapitalismus ist. Der betreibt ja Politik wie ein Broker, einer, der auf eine, der dauernd eine Wette setzt, der versucht die ganze Zeit den politischen Markt zu manipulieren mit seinen Tweets, und es funktioniert ja bisweilen manchmal leider auch, dass er bestimmte Dinge dann hingelenkt hat. Mittlerweile funktioniert das Gott sei Dank nicht mehr. Aber dort das Unheimliche, dort das zu verrücken, es nicht in der Kausalität zu belassen, um es dann auch eine irgendwie einer Rationalität zuzuführen, sondern wirklich den totalen Albtraum herauszukehren. Weil bisher habe ich so das Gefühl, wenn es noch einen anderen Modus gibt, dann ist es die Satire oder sich lustig machen über ihn. Aber ich habe immer so das Gefühl, auch so die Heute-Show oder auch Böhmermann, die ihr Momentum hatten, wirken irgendwie eher restaurativ, als dass sie uns noch stören. Das ist jetzt alles ein bisschen noch, also das, wir bewegen uns da ganz nur im tastenden Modus, weil das müsste man, da müsste man wirklich lange, lange drüber sprechen, mit anderen Leuten drüber sprechen. Aber ich finde sowas immer sehr fruchtbar, dass man mal so reinstößt und sagt, was wäre wenn, und gucken wir mal. Also was löst das bei euch aus? Habt ihr da irgendwie, könnt ihr damit was anfangen oder ist das euch total fremd?
Was ich gerade denken muss, ist so dieser Begriff der Bestie, oder also das immer sozusagen dieses Festmachen an Trump. Wir beschäftigen uns natürlich gerade total extrem damit. Finden wir insofern schwierig, als dass er natürlich ein Produkt ist des Kapitalismus, ein Produkt von einem patriarchalen System und ganz bestimmt nicht der einzige Mann, den man jetzt da sozusagen der wird halt einfach sozusagen, diese Figur repräsentiert halt alles Toxische, was man so gerade gesellschaftlich irgendwie finden kann oder was repräsentierbar ist. Wir haben uns tatsächlich damit auch beschäftigt in unserer neuen Arbeit. Wir hatten in unserer neuen Arbeit hatten wir so eine Situation, in der unsere Meerjungfrauen-Aktivistin eine wachsende Figur, die den Anschein von Trump hat, zerschmelzen lassen, und der Wachs, das Gesicht des Wachskorpus fällt so ganz langsam in sich ein. Es könnte fast Tränen sein, es könnte ein Weinen sein. Es hat etwas ganz Okkultes in dem Moment. Es ist keine Explosion, kein Gewaltakt, sondern ein Zerfließen dieses Bildes. Und das hat mich sehr, sehr berührt. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall gerne filmen wollen, was mich irgendwie nicht mehr loslässt, diese gleichzeitige auch Trauer, die das beinhaltet. Also ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber auch eine Form von Zerstörung. Und was mich am allermeisten gruselt, ist natürlich das drüber nachdenken, wenn wir Trump noch weiter als menschlich begreifen, wo ist denn Trump in dir? Das beschäftigt mich dann, ne? Also, sondern nicht sozusagen immer das Externalisieren des Bösen, sondern das ist ein Teil. Also natürlich sozusagen können wir immer alle sagen, die Gesellschaft ist scheiße. Und aber auch dieses Moment von die Gesellschaft ist die Politik und wir sind sozusagen in einer gewissen Weise Opfer dieser Gesellschaft oder erleben uns selber sozusagen ganz oft in Ohnmachtspositionen gegenüber den Verhältnissen, aber eben auch dieses transformative Moment von Überwindung, um in eine Form von Empowerment zu kommen, in eine Form von proaktivem Handeln zu kommen, in der man diesen Prozessen einfach ins Gesicht blickt. Wie würdest du es beschreiben? Wir haben da jetzt gerade drüber gesprochen, auch noch vor kurzer Zeit, über diesen Begriff Transformative Justice.
Das macht ja auch Una, also unsere Hauptprotagonistin. Aber du würdest sozusagen abzielen, einfach darauf, Trump einfach so als Medienereignis wahrzunehmen, gar nicht so als Figur oder also wie so ein, also ich meine, es ist ja, man kann es ja wirklich wie so eine Performance, ich meine, der kommt ja auch aus dem Unterhaltungskontext, eigentlich ist das ja relativ, also stringent auch diese Entwicklung, und also einfach gar nicht mehr mit so diesen üblichen Mitteln darauf zu schauen, sondern das sozusagen als reine Konstruktion einfach wahrzunehmen, als Medienereignis. Und das beherrscht er ja offensichtlich perfekt, ne? Also das muss man ja schon tatsächlich sagen.
Ja, und ich meine, die Thema Authentizität, Lüge, Fiktion, Realität sozusagen, die werden da ja auch zerschmolzen. Also da könnte man ja fast schon subversives Potenzial unterstellen.
Ja. ich würde gar nicht unbedingt sagen als Medienereignis, ich würde wirklich sagen als Struktur.
Ja.
Und Miriam hat das ganz gut auf den Begriff gebracht, was ja dieser Begriff der Struktur auch bedeutet. Wie viel Trump steckt denn in uns allen, in jedem von uns, in kleinen mikrologischen Dosen? Weil das ja die strengste Auslegung dessen, was ja immer herumgeistert, ist struktureller Rassismus, struktureller
genau.
Kapitalismus, weil das ja nicht etwas ist, was draußen ist, auf was wir immer mit dem Finger hinzeigen können. Also ich glaube da, ohne das jetzt super kritisch zu meinen, aber das ist manchmal so ein kleiner Fehler, der häufig so im Aktivismus herumschwirrt, weil es da unproduktiv wird, wenn man sagt, ja, aber guck mal, da ist der Struktur, da ist die Struktur. Die Struktur läuft ja uns alle. Also wir haben wahrscheinlich am Tag mehr rassistische Gedanken, die sich durch uns hindurchdenken, als wir es merken. Bis hin zu kapitalistischen Strukturen, die uns durchziehen, weil wir eben dadurch mitgeformt sind. Und so ähnlich denke ich mir das bei Trump auch, dass man ihn als eine Vielheit begreift, die zusammengesetzt ist, was viel monströser ist, als wenn man ihn als Wahnsinnigen oder wenn man ihn pathologisiert. Also diese Zugriffe auf ihn, er sei wahnsinnig oder der sei nicht mehr bei Sinnen und eigentlich müsste man seine medizinische Akte offenlegen und dann würde ja klar werden, damit kommt man, glaube ich, bei ihm nicht weit. Und damit kommt man auch in der derzeitigen Situation, in der wir stecken, nicht weit. Und insofern wäre das, glaube ich, ein produktives Nachdenken, was man sicherlich jetzt nicht hier ausdiskutieren kann und zu Ende diskutieren kann, aber so einen Ansatz, so einen Anfangspunkt zu setzen. Also zum Beispiel die Vorstellung, was würdet ihr mit den Räumen anstellen, wenn sie euch ins Weiße Haus lassen würden oder ins Bundeskanzleramt? Und ihr hättet diese Räume, diese unbewohnten Räume, welche Erzählungen würdet ihr drüber packen? Welche Vielheiten würden da zum Vorschein kommen? Das sind so Dinge, die mich irgendwie bewegt haben in der Vorbereitung auf dieses Gespräch. Vielleicht lassen wir das auch mal so stehen und fügen es selber nicht zusammen, sondern geben das nach draußen, so einen Gedankenimpuls. Jeder ist ja eingeladen, mitzudenken und auch Feedback zu geben. Und wir können ja jederzeit auch das Gespräch fortsetzen. Das ist ja die Idee eines Podcasts, dass es nicht einfach ein einziges Feature ist und ihr werdet gefeatured und dann ist es aber auch, dann verschwindet man wieder, sondern dass Gespräche immer wieder auch auftauchen, neu angesetzt werden können oder sich eben auch Gäste wiederholen. Weil warum sollte man das nicht einfach weiterführen und wieder machen in 3 Monaten, in 4 Monaten, in 2 Jahren? Wenn euer Film über die Meerjungfrauen erscheint. Das will ich noch ganz kurz erzählen, weil wir haben über den Film nicht geredet und einige werden sich vielleicht da draußen jetzt fragen, hä? Meerjungfrauen-Aktivistinnen? Ja, die gibt es. Könnt ihr das ganz kurz erzählen, was das ist?
Ja, auch da no quick answer. kein schneller Pitch bereit, aber wir haben uns... wir sind über die Recherche anhand des Mythos der Sirene, der Figur der Sirene, erstmal der mythologischen Figur der Meerjungfrau in der Literatur- und Kulturgeschichte an unterschiedliche Orte in den Vereinigten Staaten gereist, mehrere Monate in den letzten Jahren immer wieder und haben uns angeschaut, inwiefern diese modernen Meerjungfrauen, das sind halt meistens, also sehr unterschiedliche Menschen, aber oft Menschen, die eigentlich das Meerjungfrauensein als ihre Identität claimen und verkörpern, die in dem Meerjungfrauen-Sirenensein ein politisches, transformatives Potenzial erleben. Das kann man aus den unterschiedlichen Strömen von Gender Disabled Studies bis antirassistischen Ideen sozusagen begründen. Das ist auch einer der Blicke, durch den wir, glaube ich, diese tiefe Faszination für dieses Thema gewinnen konnten, weil es halt eben auch eine Figur ist, die auch im feministischen Diskurs eine Rolle gespielt hat und immer wieder aufkam und jetzt halt gerade auch einen wahnsinnigen Hype erfährt. Und wir haben halt innerhalb dieser Recherche eine Gruppe von Merfolk,
Meeresvolk zu Deutsch ungegendert getroffen in Portland. Und an diese Menschen beziehungsweise Meerwesen haben uns nicht mehr losgelassen, weil die durch diese Figur, die für sie eine neue Form von Existenz kreiert. Also der Film bewegt sich auch zwischen Dokumentarfilm und Science Fiction. Entwickeln sie unterschiedliche politische Agenden, die sie anhand sozusagen dieser Figur ausagieren. Mhm. Kann man das so beschreiben oder würdest du da noch irgendwas hinzufügen?
Genau, und es sind halt so ganz unterschiedliche Hintergründe, die Leute haben, aber es geht eigentlich im Grunde genommen um so eine Art von dass eigentlich sozusagen solche Kategorien in dem Moment irgendwie, also man erschafft quasi eine alternative Realität, die eben genau solche Begriffe so ein bisschen dagegen geht. Also eigentlich ein utopischer Gedanke, der da...
Eine Figur zwischen Mensch, Natur und Maschine. Der Begriff Prothese spielt da auch eine große Rolle oder... die Cyborg Mermaid, also auch sozusagen das nicht-lineare Denken. Also es geht in einer gewissen Weise auch da um die Fragestellung, ob eine fiktive Figur existieren kann.
Hallo?
Wir hören dich gerade nicht mehr. Du stockst leider. Gute Internetverbindung hat versagt in dem Moment, wo ich von Cyborgs und Netzwerken angefangen habe zu sprechen.
Hallo?
Einmal. Es war gar keine Frage, sondern es war eher der Versuch, das ein bisschen nochmal verständlich zu machen, um was der Film am Ende geht, damit sich die Zuhörerinnen da draußen das vorstellen können. Man könnte es ja so ein bisschen umschreiben, auch wenn es es nicht ganz trifft, als eine Art sehr politisches Cosplay, als ist der Versuch von Menschen, sich in eine Meerjungfrau hinein zu fantasieren, um eine Utopie zu verwirklichen. Ist das so? Also die leben dort, also sie ziehen sich solche Prothesen an, lernen die Luft anzuhalten. Es hat was total Träumerisches und auch überhaupt nichts von Ariel die Meerjungfrau, wenn jetzt dort einige sofort an Ariel die Meerjungfrau denken müssen, sondern das Verspieltes, was Romantisches und manchmal auch in der Tat etwas Weirdes und etwas Unheimliches. Könnte man das so zusammenfassen?
Ja, das Thema mit dem Cosplay, davon versuchen wir das eigentlich meistens eher abzugrenzen.
Okay.
Weil es sich ganz eindringlich von Cosplay unterscheidet, da diese Person ja ihre Identität als Meerjungfrau oder Merperson claimen. Also manche sind jetzt auch sozusagen in ihrem Gender da nicht binär verortet. Und man könnte vielleicht sagen, dass es ein dokumentarischer Science-Fiction-Film wird über den Mythos der Meerjungfrau, der uns anhand einer Kapitelstruktur durch unterschiedliche Sphären der amerikanischen Gesellschaft führt und letztendlich bei einem kollektiven bei einer kollektiven Gruppe ankommt, die ja versuchen wollen und auf bestimmte Art und Weisen auch das bereits Leben eine neue Gesellschaft zu denken oder zu entwerfen. So im Kleinen wie im Großen.
Ja, und
auf persönlicher wie politischer Ebene.
Man kann sich das jetzt auch, also man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, als würden die jetzt ständig Meerjungfrauenschwänze anziehen und tauchen und so weiter. Also das zieht sich eigentlich durch sozusagen in das Alltagsleben. Und das ist eigentlich auch das, was uns mehr daran interessiert. Also diese Figur, die ist eigentlich ein Aufhänger, um über bestimmte Diskurse eigentlich nachzudenken, mit denen diese Menschen auf einer sehr persönlichen Ebene verbunden sind. Also die kommen teilweise, also die Hauptfigur, mit der wir zu tun haben, ist eine Traumapsychologin, die im Gefängnis arbeitet. Gleichzeitig ist sie Neurobiologin. Dann gibt es eine Person, die aus dem indigenen Kontext kommt, ein Architekt, ein berühmter Architekt in Portland, der viel mit Roleplay und BDSM-Kontexten assoziiert ist, und so wird eigentlich so diese Figur von uns genutzt, um davon aus eigentlich bestimmte Sachen abzuleiten, die uns grundsätzlich interessieren.
Ich habe eigentlich immer gedacht, wenn man jetzt nicht wüsste, dass wir die gar nicht gecastet haben, sondern wir haben sie einfach so gefunden als eine Gruppe gemeinsam in ihrer Unterschiedlichkeit, in ihren unterschiedlichen Themen, Bereichen, Spezialwissen, dann hat man fast das Gefühl von so Marvel Heroes. Mhm. Das finden wir natürlich schön. Also es sind, man könnte sagen, dass wir die wie den Flicker im realen Leben gefunden haben.
Ja. Ich finde, das ist ein schöner Gedanke, mit dem wir, glaube ich, aus der Episode rausgehen können, in der ganz viel steckt, ganz viele Ideen und Seitenwege. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich das Gefühl habe, wir sind genauso fragmentarisch, aber genauso präzise gewesen wie eure Filme und haben so ein bisschen den Spirit im Gespräch eingefangen. Zumindest hat es sich für mich so angefühlt. Es gibt ganz viele Dinge, über die ich jetzt noch nachdenken werde, und hoffentlich auch ganz viele Dinge, über die Zuhörerinnen und Zuhörer nachdenken. Was das Schöne beim Podcast ist, man weiß ja nicht, wann sie es hören werden. Vielleicht morgen, vielleicht in 3 Wochen, vielleicht auch erst in 3 Jahren. Und das ist so eine Zeitkapsel, die man da jetzt rausschießt. Ich will mich auf jeden Fall bei euch bedanken und hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Das ist immer eine böse, suggestive.
Nee, also die Trump-Idee, die denken wir auch nochmal weiter.
Ja. Nee, es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Danke für das Gespräch. Ja. Und wir würden das auch gerne weiterführen, um das auf das Unheimliche zurückzuführen. Die Wiederholung ist genau, ja auch etwas, wir suchen uns immer wieder gegenseitig heim. Lass uns das sein.
Lass uns das besprechen, dass wir eine Wiederholung planen.
Okay.
Mit der wir das Unheimliche und Trump und die Wiederholung der Wiederholung wiederholen. Okay. Und beschließen heute mal den Abschluss und sagen herzliche Grüße nach da draußen. In Düsseldorf ist noch die Ausstellung The Weird and the Eerie von Miriam Gossing und Ina Siegmann zu sehen bis zum 13. September im NRW-Forum. Geht hin, wenn es euch heute Spaß gemacht hat. Es lohnt sich auf jeden Fall, so oder so mit dem angeblickt werden, konfrontiert zu werden. Bis dahin, ich freue mich auf weitere Episoden, weitere tolle Gesprächspartner und natürlich auch bald wieder auf Markus. Herzliche Grüße nach draußen, euer Sebastian.